herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich willkommen zur Leseecke Nummer 28. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir, wie du dem Titel schon entnommen hast, Dr. Hughes und wir blättern gerade. Miasmatische Unterdrückungen. Auch nicht schlecht. Wir hatten ja gerade wieder sehr viele Miasmen im Podcast. Oder wahrscheinlich, wenn die Episode hochgeladen wird, schon länger her, aber nicht schlecht. Machen wir mal wieder. Ich wollte noch mehr Miasmen-Folgen machen. Das ist noch recht beliebt. Überhaupt könnt ihr mir jederzeit schreiben, wenn euch ein Thema, ein Buch oder so interessiert, gell? Woraus ich doch mal dringend mal vorlesen sollte. Ich habe auch überlegt, das so als Duo-Podcast zu machen. Ich lade einfach irgendjemanden ein, der auch nicht weiß, worum es geht. Dann ein bisschen länger, tauschen wir uns eine Stunde aus. Sicher auch witzig. Weiß aber nicht, ob wir noch so einen Verrückten finden wie ich, der einfach unvorbereitet in so eine Aufnahme geht. Gut, mach nichts. Los geht's. Also, miasmatische Unterdrückungen. Dr. User, heutzutage ist die miasmatische Unterdrückung eine der größten Herausforderungen für Kranke und Fachleute in der homöopathischen Medizin. Also man muss hier vielleicht zur kurzen Einordnung vom Buch, ne? Muss man natürlich wissen, dass er jetzt lang und breit, also etliche Seiten, wahrscheinlich 100 Seiten plus, über Miasmen gesprochen hat. Das heißt, er setzt jetzt natürlich unglaublich viel voraus. Wer jetzt vielleicht zufällig da einschaltet und keine Ahnung hat von Miasmen, dem empfehle ich, im Podcast zu stöbern. Es gibt wirklich einige auch sehr gute Einführungsfolgen mit Gästen und so weiter. Sonst mal abschalten, sonst ist die Folge wahrscheinlich ein bisschen überfordernd. Ne? Gut, also normal, heutzutage ist die miasmatische Unterdrückung eine der größten Herausforderungen für Kranke und Fachleute in der homöopathischen Medizin. Solange die Krankheitsursache in äußeren Faktoren wie Infektionserregern, Ernährungsfehlern, Allergenen etc. gesucht wird, bleibt die Gefahr der Unterdrückung bestehen. Symptomatische Verschreibungen ohne Verständnis der Bedeutung der Symptome führt nur zu einer miasmatischen Unterdrückung. Jedes Individuum hat einen bestimmten miasmatischen Hintergrund, der vor der Verschreibung gründlich geprüft werden muss. Wir haben das ja schon ein paar Mal auch im Podcast inzwischen korrigiert, ne? Der Josef Karl Graspoint hat dafür wirklich einen schönen Begriff gefunden, vielleicht nicht mal er, aber ich habe es von ihm, ne? Nämlich das Reaktionsmuster der Lebenskraft. Ne? Hahnemann kannte 3, wir benutzen 4, es gibt aber viel mehr auch da draußen, die mit mehr Miasmen arbeiten, es gibt Leute, die arbeiten ohne, ist auch völlig in Ordnung. Aber einfach, dass man weiß hier, ne, wenn wir von miasmatischem Hintergrund reden, dann meinen wir dieses Reaktionsmuster der Lebenskraft. Und das ist von verschiedenen Sachen her beeinflusst. Wir haben das auch schon in einem anderen Podcast besprochen, dass das auch ein Teil ist Epigenetik, ne, der sich verändert. Ne. In der Homöopathie nennen wir das den Unterschied zwischen latenten und aktivem Miasma. Es hat aber auch eine genetische Komponente. Es vereint sozusagen also mindestens mal diese zwei Teile, ne, den epigenetischen Reaktionsmuster, also was sehr individuell ist, was aber auch dann in Familien vorhanden sein kann, so, ne? Aber natürlich auch etwas Genetisches, also etwas Angeborenes und deswegen auch mit der Homöopathie, die ja eine reine Stimulation der Lebenskraft ist, natürlich auch keine Heilung stattfindet in der Genetik dadurch, ne? Sondern lediglich die ja, Passivschaltung, also das aktive Miasma ins Latente oder das aktive Miasma zu lindern, ne? Oder für eine Zeit lang eben passiv zu schalten, das ist so durchaus möglich. Aber jede Lebenskraft soll und muss ja eine Reaktionsmuster haben, also diese Reaktionskraft der Lebenskraft auf die Umwelt oder eben auf interne Prozesse, auf Stress, auf Kummer, weil das, der muss natürlich bestehen bleiben und darf natürlich auch nicht geheilt werden. Und solange die Lebenskraft reagiert auf Symptome, hat sie natürlich auch ein Muster, was man dann machen kann. Deshalb ist die miasmatische Lehre natürlich auch etwas sehr Empirisches, also etwas sehr Beobachtendes und nicht unbedingt etwas nachprüfbares, ja, ich weiß nicht, besseres Wort fällt mir gar nicht ein, aber es ist mehr in der Erfahrungsthematik und auch eine relativ willkürliche Einteilung, ne? Aber sehr nützlich in der Praxis. Vor allem jetzt, wenn wir nach der Unterdrückung kennen, das habe ich auch in irgendeinem Podcast vor Äonen mal drüber gesprochen, können wir auch mal wieder machen. Genau, aber das ist jetzt heute ein Leser, ist ja auch schön. Also jede unüberlegte Beseitigung von Symptomen kann die bestehenden Miasmen aktivieren und weiter verkomplizieren. Da sind die meisten Unterdrückungen eigentlich miasmatische Unterdrückungen. Miasmatische Unterdrückung kann erfolgen durch. Jetzt kommt hier eine Aufzählung. Ja, machen wir nochmal durch. Oder sagen wir vorhin irgendwas? Also vielleicht das Unterdrückungsprinzip. Ich weiß, dass einige damit auch nicht arbeiten. Und das ist auch so, vielleicht können wir das nochmal kurz besprechen. Haben wir sicher an anderer Stelle auch schon gemacht, aber hier ist das gerade passend. Weil wie kann das sein, dass Leute gar nicht mit Unterdrückungen arbeiten, andere schon, ne? Es müsste ja in der Homöopathie irgendwie einheitlich sein. Und das kommt oft auch zusammen. Also Therapeuten, die ohne Miasmen arbeiten, sind nicht selten auch dieselben, die mit ohne Unterdrückungen arbeiten. Müsste man vielleicht mal jemanden einladen, der das dann genau erklärt, weil ich beobachte es zu oft in der Praxis, um das als Nicht-Bestandteil hinzunehmen. Ich denke aber, da habe ich mit jemandem, der so ein bisschen gemäßigt ist, darüber mal gesprochen. Es geht eigentlich darum, dass man das nie totalitär macht. Also nicht jedes Mal, wenn man irgendwas lokal behandelt, ist das gerade eine Unterdrückung. Das ist sicher auch eine Bandbreite und wie immer ist es von Patient zu Patient unterschiedlich. Es gibt Patienten, die können x-mal selbst Warzen operieren und haben überhaupt keine sichtbare Unterdrückung. Während andere Patienten einmal irgendwie Apis zum falschen Zeitpunkt genommen haben und sofort irgendwas nach innen gegangen ist. Also man kann so ein bisschen festhalten, was meint Unterdrückung, nämlich die Krankheit wandert von außen nach innen. Das heißt, ich habe irgendein Symptom einfach weggenommen. Ne? Zum Beispiel, wir hatten das in einer der letzteren Folgen, die nicht so lange her ist, von Heuschnupfen. Ne? Man nimmt irgendwie nur die Augensymptome, verschreibt Euphrasia oder Allium Cepa oder irgendwas sonst, ne? Für die Augenthematik, hat aber den gesamten chronischen Verlauf dieser Heuschnupfenthematik plus den familiären Hintergrund nicht beachtet und macht mit Euphrasia eine Unterdrückung. Die Augensymptome werden viel besser, dafür hat der Patient jetzt Asthma und Depressionen und Schlafstörungen. Oder Herzprobleme oder so. Ne? Das wäre dann eine ganz massive, heftige Unterdrückung, meist basierend auch auf einem Miasma, was dazu passt, tuberkular oder sogar syphilitisch. Das heißt, so eine Unterdrückung ist dann sozusagen immer miasmatisch auch, das hat Dr. Hüsse geschrieben. Ne? Das liegt aber mehr daran, dass ich natürlich jede Unterdrückung und deren Verlauf einteilen kann in die Miasmen und dadurch ist natürlich jedes Symptom irgendwie miasmatisch, ne? Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und deswegen ist natürlich auch jede Unterdrückung eine miasmatische Unterdrückung. Das ist soweit einfach aus der Logik. Das ist jetzt nicht irgendwie ein separater Punkt, sondern das ist einfach ja, sinnvoll, das auch, denn wenn man die Miasmen hat, sie auch überall einzubinden. Und das ist sicher das Thema, dass man nicht einfach als Homöopath oder auch als Laie hingeht und sagt, ja, sie haben jetzt unterdrückt, weil sie einmal Fußpilzcreme benutzt haben, ne? Sondern also selbst so Sachen, die so ein bisschen mehr auf der Schleimhaut sind, ne? Selbst Cortison beim Gelenk oder Scheidenpilzunterdrückungen oder Hormone für eine Drüse oder so, die vielleicht nicht ganz nötig wären oder Blutdrucksenker, lang bevor sie vielleicht wirklich nötig sind, einfach zu vergeben oder irgendwelche Auswirkungen von Cholesterinhämmern oder so. Nicht mal das macht jedes Mal eine Unterdrückung. Ne? Die häufigste Unterdrückung in meiner Praxis, habe ich auch an verschiedenen Stellen schon mal gesagt, kommt von den Schmerzmitteln. Die unterdrücken massiv, ne, weil die entzündungshemmend sind. Und das ist auch eine ziemlich große Antitherapie zur Homöopathie. Ne, während die Homöopathie Selbstheilungskraft stärkt und befähigt, sich wirklich zu wehren mit allen Mitteln, dazu gehört auch Fieber, ne, machen die Schmerzmittel praktisch das Gegenteil. Also, oder eigentlich ziemlich genau das Gegenteil. Wer sich damit mal beschäftigt hat, weiß, die beiden großen Schmerzmittel, Ibuprofen und Paracetamol, hemmen eigentlich die Bildung von körpereigenen Stoffen und dadurch ist die Immunabwehr nicht mal in der Lage, sag ich mal, selbstregulierend zu funktionieren, sondern wird dann von dem Schmerzmittel mehr oder weniger einfach gehemmt. Und das ist so lange gut, wo es sich um eine Entzündung handelt, die keinen großen Erreger beinhaltet oder wo man gegen den Erreger eh nichts machen kann. Ne? Dann hemmt man einfach so lange die Entzündung, bis die Viren weg sind. Aber es ist natürlich eine ganz klare immunhemmende Reaktion. Ne? Und je nachdem, wenn ich dann tuberkularer Typ bin zum Beispiel, ne, dann wirkt die auch dysregulierend. Also danach hat der Patient einfach dann seltsame Fieberschübe aus dem Nichts oder irgendwelche Infektzeichen, die er vorher nicht hatte. Ne? Also das kann dann auch wirklich starke Unterdrückungen geben, ne? Während bei der Psora einfach die Krankheit wiederkommt. Ne? Psychotische Unterdrückung hier als Beispiel wäre dann oft ist es dann so, wenn es eben ein Bakterium gewesen ist und ich einfach die Entzündung gehemmt habe und sich dann unter Umständen dadurch, dass ich auch die Lebenskraft eingedämmt habe und gesagt habe, Fieber darfst du nicht machen und das darfst du nicht machen und Schwellung darfst du nicht machen und gar nichts darfst du machen, ne? Dass das Bakterium sich dann verbreitet. Und deshalb landet man ja ziemlich oft erst mit Algae vor, ne? Und dann nach ein paar Tagen, nachdem man es immer wieder gegeben hat, dann nimmt man mit Antibiotika. Das ist so der typische Verlauf und aus der Medizinsicht ja auch völlig logisch, diese Reihenfolge. Ne? Ich habe erst das Immunsystem runtergerockt und dann kann sich der Erreger ausbreiten. Jetzt brauche ich Antibiotika. Aber eben, also auch nicht jede Antibiose unterdrückt. Ich meine, natürlich hat jedes dieser Medikamente Nebenwirkungen. Ne? Das ist aber noch keine Unterdrückung, das ist einfach eine Vergiftung. Das ist wie nach einem Impfschaden, das ist auch keine Unterdrückung, ne? Das ist eine Vergiftung. Auch ein falsch angewendetes homöopathisches Mittel über Zeit lang ist ja keine Unterdrückung erstmal, sondern erstmal dann irgendwann nur eine Arzneimittelprüfung und eine Vergiftung. Ne? Aber wenn ich die Arzneien anwende, um ein Symptom wegzumachen und es mir gelingt, ohne dass ich die Ganzheit des ganzen Systems genommen habe, ne, dann ist das eine Unterdrückung, die dann unter Umständen auch nach innen schlägt und dann auf die nächste Ebene geht, im schlimmsten Fall ins Gemüt. Oder natürlich noch in einem schlimmeren Fall in Form von einer destruktiven Erkrankung. Die ist aber auch dann, gut sagen, also liegt dann nicht an der Unterdrückung, sondern dieses Reaktionsmuster dazu, bösartige Erkrankungen zu machen, die war dann schon immer im Menschen inne. Ne? Und da auch nochmal zu erwähnen, das ist natürlich nicht immer psychisch. Ne? Also diese Miasmen als solche sind, ja, also, ich will nicht sagen, das Gegenteil von psychisch, aber sind wirklich eher epigenetische und angeborene Reaktionsmuster und haben nicht damit zu tun, wie das oft dann in so Coaching-Kreisen auch immer ist, ja, wenn du eine bösartige Krankheit hast, dann gibt es sowas, was in dir frisst oder so. Ne? Das ist also, so ist es nicht. Also vielleicht auch, aber ne? Sondern dort haben wir eben einen individuellen Teil. Ne? Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten und komplexe Zusammenhänge, wie nachher so ein Krebs oder irgendwas entsteht. Und einer davon könnte eine Unterdrückung sein. Ne? Also, wir lesen weiter. Miasmatische Unterdrückung kann erfolgen durch nicht homöopathische Behandlung, also er hat hier ein paar Aufzählungen, Antibiotika, Steroide, unnötige oder vermeidbare Operationen, Salben, Hormonbehandlungen etc. Nochmal der Hinweis, aber nicht immer und nicht jede dieser Behandlungen macht das. Impfungen haben wir besprochen, homöopathische Arzneimittel, unangemessene Erstverschreibungen, Behandlung einer Heilreaktion, also homöopathische Arzneimittel können das machen. Ne? Das wäre zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, eine akute Verschreibung, wo ein Arzneimittel nur einen sehr, sehr kleinen Teil abdeckt von der Symptomatik des Patienten. Wäre eine Unterdrückung bei einer akuten Krankheit, also eine Erkrankung, die chronisch ist, aber die ich akut behandelt habe, könnte eine Unterdrückung darstellen. Kann aber auch sein, wir haben das ja auch gehabt, wenn man einfach mit nur Soden anfängt, ne, und irgendwas da arbeitet, ne, das wäre auch etwas, wo, gut, zählt vielleicht nicht ganz zu den Unterdrückungen, ne, aber wenn ich einfach jetzt wegen Krebs Carcinosin gebe, ist vielleicht nicht Unterdrückung, aber das kann auch schwere Folgen haben unter Umständen. Aber sicher, Behandlung einer Heilreaktion ist etwas sehr, sehr Häufiges, ne. Vor allen Dingen, es gibt ja so Verläufe in der Homöopathie, den die meisten kennen, ist erst schlimmer, dann besser, ne? Sogenannte Erstverschlimmerung. Es gibt aber einen Verlauf, der mindestens genauso häufig ist und sehr, sehr schwierig ist für alle Beteiligten, ist nämlich erst besser, dann schlimmer, dann wieder besser. Ne? Und diese erst besser, dann schlimmer, diese Phase auszuhalten, ohne an sich zu zweifeln als Therapeut und als Patient, ne? Erst geht es mir besser, dann wird es wieder schlimmer, dort nicht in diese Verlegenheit zu verfallen, ah, der Mittel hat nicht gewirkt, ah, ich muss wiederholen, ah, ich muss dies oder ich muss dieses, ne? Meistens wechseln dort viele, ne? Anstatt das abzuwarten. Oder sozusagen der größte Fehler, der Patient setzt den Homöopathen so unter Druck und der Homöopath setzt sich unter Druck oder kennt die Grundlagen nicht, ne? Und behandelt dann seine eigene Erstverschlimmerung. Ne? Das ist natürlich auch selbst ins Knie schießen. So. Und da ist oft sehr schwierig, weil man dort auch vielleicht nicht immer die Zeit bekommt von Ärzten, Umfeld, Eltern. Ne? Man sagt, schauen Sie, das müssen wir jetzt durchstehen. Ne? Das ist auch bei bestimmten Organsystemen, haben die Eltern so starke Angst, dass sie einem auch nicht vertrauen, das mit einem nicht durchmachen. So, ne? Das kann also ja, auch eine Unterdrückung sein, wenn ich dann meine eigenen Heilreaktionen behandle. Ne? Zum Beispiel nach einem Mittel für einen blockierten Typ kommen Tränen raus, er weint Tag und Nacht. Der alte Kummer zeigt sich ja nicht, den er jahrelang unterdrückt hat. Jetzt gebe ich ihm Gelsemium, Ignatia oder Krokus oder Valerian oder irgendwas, um diese Tränen zu behandeln, ne? Ohne zu verstehen, dass das ja mein Behandlungsziel war. Und dadurch entstehen dann bei manchen Arten von Homöopathie-Systemen auch eigentlich eine Dauerbehandlung, ne? Dass Patienten auch gewöhnt sind, alle 2 Wochen ein neues Mittel zu bekommen, auf den aktuellen Zustand. Ne? Und man hat eigentlich gar keinen roten Faden mehr. Und dort können auch schwere Unterdrückungen entstehen, weil ich natürlich die Gesamtheit der Symptome komplett aus den Augen verloren habe, dadurch, dass ich jedes Symptom, ne, zum Beispiel wie dann bei unseren anthroposophischen Kollegen, unter Umständen sogar noch für jedes Symptom ein unterschiedliches homöopathisches Mittel geben und dann bei so Komplexhomöopathien landen. Ich lese da auch immer wieder, dass es sehr erfolgreich ist, Komplexhomöopathie. Das ist natürlich immer auch eine Frage langfristig oder kurzfristig. Ne? Kurzfristig kann Homöopathie, wenn sie falsch eingesetzt hat, extrem erfolgreich sein. Die Frage ist, ob wir dann tatsächlich eine langfristige Heilung hinbiegen können, ne? wenn ich jedes Symptom mit einem einzelnen Mittel behandle. Aber das darf ja auch, finde ich, umstritten sein. So entwickeln sich ja auch Sachen weiter. Ich kenne es einfach nur so und habe auch bisher noch kein anderes Grundlagenbuch gelesen. Wir lesen ja jetzt in vielen, wo das irgendwie anders drinstehen würde, dass man da alle 2 Wochen ein neues Mittel gibt. Also zumindest mal die Bücher, die ich habe, und das sind ziemlich viele, da habe ich das noch nie gelesen. Ne? Und ja, genau, wird sicher auch die Bücher geben. Vielleicht erwische ich ja mal eins und dann können wir da ja mal reinschauen, wo da die Grundlage ist dafür, ne? Diese Einzelmittelhomöopathie aus dem auszuhebeln und 3, 4, 5 Arzneien zu geben. Gut, ich bin abgeschwiffen. Nächstes, körperliche Unterdrückungen, Schweißunterdrückungen durch Antitranspirantien. Da muss man auch nicht Sorge haben, dass jetzt jedes Deodorant dazu führt. Ne? Aber sicher eine massive, mehrmalige Schweißunterdrückung beim starken Schwitzen, zum Beispiel in der Menopause. Ne? Das kann natürlich massive Unterdrückungen machen, die dann sogar hormonell sind. Und das hatten wir eben schon als Beispiel, emotionale Unterdrückungen, sexuelle Unterdrückungen. Also viele Beispiele, gehen wir nicht auf alles ein, aber das mal so einen kleinen Überblick. Ja? Je nachdem, welches Miasma unterdrückt worden, kann man verschiedene Kategorien unterscheiden. Also logisch, ne? Hat man psorische Symptome unterdrückt, ist es eine psorische Unterdrückung. Die Unterdrückung eines bestimmten Miasmas erschwert nicht nur dieses spezielle Miasma, sondern könnte jedes andere latente Miasma aktivieren und den Fall bis zur Unheilbarkeit erschweren. Zum Beispiel kann eine psorische Unterdrückung eine latente Psychose aktivieren. Genau, das ist auch meine Erfahrung. Also es ist nicht so, dass wir, dass immer, wenn ich Psora unterdrücke, dass dann auch psorische Symptome wiederkommen, sondern es ist möglich nach einer Unterdrückung, weil es ein Auslöser ist, dass sich jedes Miasma wieder aktivieren kann. Oder man sieht dann irgendwann, kommt der Patient mit mehreren Krankheiten, er hat Migräne und Asthma und das und Hautbeschwerden und noch Schlafstörungen und auch noch psychische Probleme, dass man merkt, der ist multimorbid inzwischen, also hat viele Krankheiten. Und dort, wenn man dort entdeckt, dass mehrere Miasmen aktiv sind, also er hat eine psychotische Migräne, tuberkulare Atemwegserkrankungen, psorische Hautbeschwerden und syphilitische psychische Probleme, ne? Dann merkt man, der muss auch viele Unterdrückungen haben. Und das sieht man dann auch in meiner Patientenanamnese, dass so ein Mensch, der so verwirrt ist von außen, ne? Mit 4 verschiedenen Reaktionsmustern einer und derselben Lebenskraft, einiges durchgemacht haben muss, ne? Diverse Operationen und so weiter. Gut, wir schaffen nicht alles, weil das Kapitel ist lang, sehe ich. Aber wir machen mal noch psorische Unterdrückungen. Das sind sicher die häufigsten und, wie wir in der Psora-Folge auch immer wieder erwähnt haben, auch die leichtesten. Also die Psora zu unterdrücken, das geht also mit allem und jedem. Nicht, dass ich gegen irgendeine dieser anderen Therapien was habe, versuche ich immer wieder zu erwähnen. Aber von Ernährungsergänzung massiv eingenommen über Akupunktur, über Pendeln, selbst über energetische Heilungen, ne? ist es möglich, psorische Symptome zu behandeln oder auch über Coaching. Ne? Leute von der Psora in diese Kurse zu bringen, ist auch über Coaching unglaublich leicht. Ne? Wenn man allein, wenn man, sage ich, einen hochpsorischen Patienten in irgendein Disziplin-Coaching bringt und der nachher Disziplin lernt, ne, auf eine psychotische Art und Weise, dann ist das auch eine Form von seinem unterdrückten Art eigentlich zu leben, ne? Weil wir ja dort aus verschiedenen Gründen auch immer nach Gleichheit gecoacht werden. Ne? Also es gibt ja immer irgendein Ziel. Ne? Und wenn ich natürlich mich in einem Business-Coaching anmelde, dann geht es natürlich darum, im Business erfolgreich zu werden. Logischerweise. Ne? Und das ist einfach aus miasmatischer Sicht mit dem Psychotischen am einfachsten. So. Also gut, je nach Bereich, wo man arbeitet. Ne? Aber grundsätzlich muss man dann aus dem Tuberkularen, dem Psorischen, die beide, die sich angemeldet haben, einen Psychotiker machen, respektive der Psychotiker, wenn er sich überhaupt fürs Coaching anmeldet, den muss man einfach nur feinschleifen. Ne? Und dann wird er immer psychotischer und die Krankheiten nehmen zu. Beim Psorischen natürlich am schnellsten und am massivsten. Ne? Der ist nach so einem Coaching, nach so einem Business-Coaching im Eimer. Also, psorische Unterdrückung. Eine psorische Unterdrückung erfolgt meist durch die Unterdrückung von Hautausschlägen, Fieber, sehr wichtig, ne? Fieber, Schweiß, Durchfall, Erbrechen, Blutungen, Urinunterdrückung, also irgendwelche Blasenentzündungssymptomen dort gemacht, ne? Oder Emotionen. Die Unterdrückung der Psora führt zu verschiedenen psorischen Problemen wie mentale Unruhe, Depression, Schlaflosigkeit, Epilepsie, funktionelle Erkrankungen, Herz-Kreislauf, Atemwegserkrankungen und so weiter. Zudem kann sie jedes andere latente Miasma aktivieren. Es ist immer wichtig, wenn man so Aufzählungen hat, dass man dort nicht in die Angst kommt. Ne? Vor allem die psorischen haben hoffentlich schon abgeschaltet, weil die haben jetzt Angst. Und in den nächsten 2 Wochen haben sie auch alle diese Symptome, weil sie sich erinnert haben, dass sie ja vor 20 Jahren einmal Fußpilz unterdrückt haben. Ne? Also deshalb habe ich das vorweggenommen. Ne? Es ist weder obligatorisch, noch ist das immer eine Unterdrückung. Und es geht hier wirklich um Beispiele, weil im Einzelnen ist es tatsächlich so, dass vor allen Dingen Leute, die lange in homöopathischer Behandlung sind, sich nicht so viel Sorgen machen müssen, wenn sie da einmal ein falsches Mittel oder so selber genommen haben zum Beispiel. Ne? Das sehe ich immer wieder. Manchmal hat der Patient dann die Schnauze voll von mir, ne? Und macht dann da wieder selber rum, gibt dann erst Apis, Prionia, dann Aconitum bei einer chronischen Krankheit, kommt dann ans Ende von seiner Hausapotheke und ruft dann betreten an und sagt, ja, ich habe schon das und das gemacht, das hilft nicht. Und da bin ich immer ganz nett, mache da keinen Schlauberger raus, sondern sag, schau, das Mittel hat aus dem Grund nicht funktioniert, das aus dem und das aus dem, deckt gar nicht die Ähnlichkeit ab und darüber hinaus ist es eine chronische Krankheit, das wird mit den Mitteln erfahrungsgemäß eh nicht funktionieren. Ne? Und dann gibt man das richtige Mittel und der Patient ist wieder überzeugt und hat wieder eine Erfahrung auch gemacht. Ne? Manchmal ist es so wichtig, das auch selber auszuprobieren, weil irgendwann, wenn man in der Homöopathie lange ist und denkt, ja, mein Gott, so schwer kann es ja nicht sein. Ne? Ich habe ja hier so ein kleines Selbstfindungsbuch, ne, über Homöopathie, da steht ja drin, bei Husten gibt es da Drosera oder Spongia. Mein Gott, da muss man doch nicht 6 Jahre viel studieren oder ständig Weiterbildung machen und immer noch zum teuren Homöopathen rennen. Das kann ich aber selber. Ne? Und das lernt man dann meistens auf die harte Tour. Beispiel. Sehr oft treffen wir auf Kinder, die an Milchhoff oder Windelausschlag litten, welche mit Zinksalben, in Klammern von mir hinzugefügt, oder Urea unterdrückt wurden. Solche Kinder können später Verhaltensstörungen, Epilepsie oder Asthma entwickeln. Auch dort nochmal erwähnt, das war aber bereits miasmatisch in der Familie drin. Es hätte auch etwas anderes sein können, was da unterdrückt worden ist. Kann auch eben mit Schuleintritt sein und einer strengen Lehrerin, dass sich das aktiviert. Also nicht immer denken, ja, der hat, mein Kind ist verhaltensauffällig, hat aber gar keinen Hautausschlag gehabt, den ich unterdrückt habe. Ne? Es gibt, wie ich immer mal gerne erwähne, in dem kleinsten Buch an Auslöserlisten, was es gibt, 250 verschiedene Gründe. Ne? Das ist das kleinste Buch in der Homöopathie, was ich kenne, zum Thema Auslöser. Gut, machen wir noch psychotische Unterdrückung. Machen wir mal nur das Beispiel, dann sparen wir uns nämlich auch diese Aufzählung an lauter schlimmen Krankheiten, die dann bald alle haben, die das gehört haben. Genau, wir lassen mal einen Absatz weg. Bei psychotischen Patienten ist jeder chirurgische Eingriff gefährlich und führt oft zu Komplikationen. Beispiel. Eine 35-jährige Dame konsultierte mich wegen chronischer Anämie. Ein wiederkehrender Vaginalpilz wurde vor 10 Jahren unterdrückt. Vor 8 Jahren erfolgte eine Operation der linken Ovarialzyste, gefolgt von Endometriose. Also mehrere Unterdrückungen. Ne? Vor 6 Jahren entwickelte sie eine Bartholin-Abszess mit gelb-grünem Eiter. Dieser wurde antibiotisch behandelt. 3. Unterdrückung. Die Eiterung war eigentlich eine Anstrengung der Lebenskraft, Klammer auf, miasmatische Erleichterung, der Patientin aus dem Griff der Psychose zu befreien. Leider wurde die Bedeutung der gelb-grünen psychotischen Absonnen nicht erkannt und eine Unterdrückung fand statt. Seither neigte die Patientin zu Depressionen, unregelmäßiger Menstruation, Gewichtszunahme, Schwäche und Anämie. So, super, also die Liste der Krankheiten haben wir auch wieder. Ihr wurde das Arzneimittel Medurinum verabreicht. Es dauerte etwa ein Jahr, bis der ursprüngliche Vaginalspilz wieder auftauchte. Das ist der Kipppunkt dieses Falls. Schafft es die Patientin? Hat es sie geschafft, innerhalb dieses Jahres das zu verstehen? Und sich der Zustand der Patientin danach stetig verbesserte, weil der nicht wieder unterdrückt worden ist. Ja. Gut, ich hoffe, das war, wer das Buch Reise einer Krankheit hat, kann ja noch weiterlesen. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel, vor allen Dingen für Therapeuten und Studenten, auch für Fortgeschrittene immer mal wieder gut da reinzuschauen. Und auch dann wieder vorsichtiger auch zu sein mit dem eigenen Verlauf. Ich ergänze nochmal was aus meiner persönlichen Erfahrung. Es wird ja empfohlen, den Fall antipsorisch anzufangen und antipsorisch abzuschließen. Das hat Hahnemann damals noch geschrieben. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was das heißt. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Aber es ist sehr wichtig aus meiner Erfahrung, wenn wir vorher einen Patienten hatten, der unter syphilitischen, tuberkularen oder psychotischen Beschwerden gelitten hat über längere Zeit und das mit einem Mittel erfolgreich besser geworden ist, sollte man sich immer daran erinnern, dass danach psorische Symptome auftreten. Und diese psorischen Symptome, die dann auftreten, dort sollte man immer sehr vorsichtig sein, die zu früh zu behandeln, weil im schlimmsten Fall ist es so, dass dann wieder die psychotisch-tuberkularen Symptome auftreten. Ja, und dann fängt man wieder von vorne an mit dem Patienten. Gut, war jetzt nicht so ein Happy Ending. So, vielleicht fällt mir noch ein Witz ein. Nein, ich wünsche allen ein schönes Wochenende, wenn ihr es auch direkt am Samstag hört. Und hoffe, da war was Interessantes für euch dabei, Thema Unterdrückungen. Und bis zur nächsten Leseecke, kann ich schon sagen, ist von Dr. Zahid Mir aus dem Buch Homöopathie verstehen und anwenden. Gut, einen wunderschönen guten Tag noch. Tschüss.